ARD.
Ich gucke gerne aus dem Fenster und sehe Menschen laufen und Autos fahren und Dinge sich ständig verändern, weil ich das Gefühl habe, das hält mich lebendig. Und das suche ich in einer Stadt, das muss sich bewegen, sonst habe ich das Gefühl,
du bist unruhig, wenn es sich nicht bewegt.
Ja.
Bei mir ist es wirklich tatsächlich genau umgekehrt. Es gibt so ein schönes Sprichwort, jede Entscheidung ist der Tod von hunderten Optionen.
Mhm.
Das geht für mich in so vielen Momenten. Ich liebe es eigentlich immer wieder, mich so zu wähnen in, aber wenn ich das jetzt da gemacht hätte, dann hätte ich aber das. Oder. Und die Wahrheit ist, es funktioniert halt nicht.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Ariane Alter und
Joris.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen.
In diesem Monat wird es hoffnungslos hoffnungsvoll. Also hoffentlich. Für ihn jedenfalls hat sich das in der Vergangenheit bewährt und Retro findet er auch ganz gut. Ansonsten vor allem Musik. Die macht er, seitdem er 5 Jahre alt ist. Seinen ersten Song schrieb er dann mit 11 Jahren und unter Einsatz seines gesamten Vokabelwissens über Emma Watson. Und auch wenn der bestimmt schon preisverdächtig war und wir den natürlich unbedingt auch hier hören möchten, dauerte es mit den Preisen noch kurz, aber auch wirklich nicht lang. Denn weil er seinem Herzen und nicht seinem Kopf folgte, macht er heute nicht nur Hallen voll und Plattenregale leer, sondern füllt auch seine private Vitrine unter anderem mit 3 Echos. Neben seinem Engagement für Demokratie und Toleranz beschäftigt ihn seit kurzer Zeit nun außerdem das erste Mal sein Elterndasein. Und er trinkt gerne Bananensaft vor Konzerten, sagt er selbst, gegen die Aufregung. Ob sie noch aufgeregt ist, muss man ernsthaft bezweifeln. Hat sie doch schon wirklich so ziemlich alles in Grund und Boden moderiert, was es so gibt, also im besten Sinne, und das sogar, als MTV noch Musik gespielt hat. Was folgte, waren unzählige aufregende Stationen, unter anderem ein Sex-Podcast mit dem absolut bestmöglichen Namen und nicht zuletzt mit einer eigenen Late-Night-Show auch die absolute Entertainment-Königsdisziplin. Außerdem ist sie sehr beliebt für ihre Reportagen, in denen sie den wichtigen und unwichtigen Dingen jeweils mit der gleichen Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor gegenübertritt und mit denen sie nur kurzzeitig aufgehört hat, um nach New York zu ziehen. Und das, obwohl ihr Lieblingswort ein isländisches Wort ist. Ob er für sie ein Lied mit dem Titel Bambusbjörn schreiben wird, ob sie vielleicht heute heimlich gemeinsam einen Bananensaft getrunken haben und ob die beiden vor unser aller Ohren zu allerbesten FreundInnen werden, erfahren wir in diesem Monat von Ariane Alter und Joris.
Dankeschön.
Das war wirklich sehr, sehr schön. Ein sehr schönes Intro.
Mhm. Hallo Joris.
Hallo.
Wir werden jetzt Freunde, habe ich gehört.
Ja, ich hörte auch davon.
Mhm.
Und ehrlich gesagt, also ich freue mich jetzt schon drauf.
Ich auch. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
Ich bin auch sehr aufgeregt. Ich finde, dass das Format ist mir fremd.
Mhm.
Ich mag gar nicht so gerne im Mittelpunkt stehen, obwohl ich gerne auf Bühnen stehe. Und so ohne Konzept jetzt so lange zu reden, das ist auf jeden Fall für mich erstmal in der Vorstellung herausfordernd. Wie ist das für dich?
Es sind 2 Herzen, die in meiner Brust schlagen. Reden kann ich. Mhm. Reden kann ich lang. Reden kann ich auch zu lang. Also ich muss mich mehr zügeln, als dass ich denke, man könnte ja noch einen Halbsatz drankommen. Das ist jahrelange Übung durch Freundschaftspodcast, so wie ich sage. Man kann, ich weiß, dass bei WhatsApp eine Sprachnachricht maximal 30 Minuten sein kann. Und das
weißt du,
muss man erstmal hinkriegen.
Okay.
Ja. So. Auf der anderen Seite bin ich ja Moderatorin und irgendwie in so einer Interviewsituation immer. Deswegen musste ich mich wirklich hier vorzwingen zu denken, nee, Ariane, du suchst jetzt hier mal einen Freund und du interviewst den Joris nicht. Wie? Das ist interessant. Wie wollen Sie das in der Zukunft tun? So, sondern dass das vielleicht auch auf einer ganz anderen Ebene passiert.
Also ich muss erst mal sagen, dass ich fände es eigentlich sehr sympathisch, wenn du hier durchmoderieren würdest, weil dann würde ich mich so ein bisschen zurücklehnen können. Aber ich verstehe natürlich deinen Wunsch und ich werde versuchen, so gut es geht, dem gerecht zu werden, dass ich zwischendurch vielleicht ein paar wichtige Fragen an dich stelle. Unter anderem war in deinem Intro zu hören, dass du jetzt nach New York gegangen bist. Das finde ich sehr aufregend. Und was hat das mit Island zu tun?
Ich glaube, es ist Island mit Bambusbjörn.
Aha.
Denn Weißt du, was Bambusbjörn ist? Übersetzt?
Nein.
Du rastest aus. Es ist wirklich, man muss, wir leben in eigenartigen Zeiten. Manchmal ist man schlecht drauf. Ja, manchmal ist man wirklich schlecht drauf. Und dann denke ich an Bambusbjörn. Denn Bambusbjörn heißt auf Isländisch Panda.
Panda.
Weil die Bambus essen.
Ja.
Und deswegen heißt das Bambusbjörn. Ist das nicht niedlich? Die Isländer.
Das ist auf jeden Fall irre. Und man fliegt über Island weiter, um nach New York zu kommen.
Ja, das hat, glaube ich, gar nichts miteinander zu tun.
Ah, okay. Aber warum New York?
Also es war so, ich kann mich ja sehr schlecht entscheiden. Aber bei wirklich großen Entscheidungen meines Lebens ist für mich alles in der ersten Sekunde ganz klar. Und mein Mann kam auf mich zu und meinte, Ariane, hör zu, ich habe einen Job, den kann ich officially in New York machen, kommst du mit? Ding dong, na klar. Mhm. Und deswegen habe ich da mein Köfferchen gepackt. Naja, ein paar, weil ich liebe Fashion, habe ich da meine 15.000 Klamotten eingepackt und bin dann darüber. Und jetzt wohne ich da seit einem halben Jahr. Und das dauert jetzt noch bis Ende des Jahres. Und dann war das eine aufregende Zeit.
Dann kommst du wieder zurück. Mhm. Sie ging nach Amerika und heute Abend ist sie wieder hier.
So ist es.
Wie schön. Und du bist jetzt extra hier rüber geflogen.
Ja, ich sag mal so, es dauert nicht lange, bis man mich zurück in die Heimat bringt. Und das ist auch eine sehr schöne Erkenntnis. Weil viele Leute, denen ich gesagt habe, ich gehe für ein Jahr, eineinhalb Jahre nach New York, meinten, wir werden ihn nie wieder sehen. Weil warum sollte man denn zurückkommen? Das ist doch so cool da und so schön. Und ich dachte mir immer, hä, aber hier bin ich doch zu Hause. Also ich möchte doch immer nach Hause oder will man nicht nach Hause? Und da hatte ich ein bisschen Angst, dass wenn ich da in diese wahnsinnig coole Stadt von außen gehe, dass mir das vielleicht dann doch zu gut gefällt und ich meine Familie und meine Freunde und meinen Job im Prinzip auch zurücklasse. Aber, und das ist das Schöne, ich finde New York richtig toll. Aber ich finde meine Heimat noch besser und deswegen ist es jetzt ganz aufregend und dann komme ich aber wieder zurück und mache da jetzt Sachen in New York in der Zeit.
Du bist zu Hause, ursprünglich deine Heimat ist Berlin, richtig? Du bist Westberlinerin, habe ich gelesen.
Ja, das ist meiner Mutter sehr wichtig.
Ja? Bist du dann Herthanerin?
Ja, ich bin überhaupt nicht so into...
Die WestberlinerInnen ja irgendwie doch.
Ja, also Fußball generell, finde ich, hat jetzt nicht mein Herz erobert. Ich finde generell Sport für mich einfach nicht so passend.
Du besitzt hier in Sportkleidung gerade vor mir,
Weil das gerade in ist.
Ach so.
Jos, ich sag's dir, wie es ist. Okay. Wenn es gerade in ist, ziehe ich auch mal einen kecken Sneaker an. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich über 5 km/h laufen möchte.
Okay.
Ja? Was ich aber öfter tue, weil ich wahnsinnig oft zu spät bin. Und das ist mein Sport. Zu spät kommen, durch die Stadt hetzen, das kann ich gut.
Okay.
Und jetzt frage ich mich nochmal, wo die Frage war. Hertha. Ja, ich sag... Meine Mutter wohnt in der Nähe vom Olympiastadion. Mhm. Das ist manchmal sehr nervig. Keine Parkplätze, wenn Hertha spielt. Mhm. Kommst du kaum hin, kommst du kaum weg. Dann ist es laut. Ich sag Hertha und ich. Ich finde es schön, dass es euch gibt.
Ihr koexistiert.
Aber dann bin ich dann auch eher im Prenzlauer Berg in der Zeit.
Aber du bist offensichtlich in Westberlin groß geworden. Das heißt, du hast immer die großen Städte um dich rum gehabt. Ich glaube, das ist der große Unterschied schon mal bei uns beiden. Ich bin ja eher so vom Dorf.
Und da frage ich mich... Mhm. Ich habe ja mal auf dem Dorf gelebt und ich dachte, boah, ich raste gleich aus. Wenn hier nicht was gleich passiert, dann fühle ich mich, als ob die Zeit nicht vergeht. Und da denke ich mir, wie ist das denn jetzt als Dorfkind und jetzt als Stadterwachsener? Ist das manchmal zu viel? Ist das anders? Ist das komisch?
Also ich glaube, dass ich mit dieser Stadt ganz andere Dinge verbinde als du. Mhm. Ich tue jetzt mal so, als ob ich dich schon kenne, aber ich könnte mir vorstellen, dass du natürlich jeden Club kennst in dieser Stadt.
Null.
Gar nicht.
Null.
Aber warst du als Jugendliche feiern viel?
Ja.
Also doch.
Mit 16 war ich im Flame, weil das ist irgendwo in Marienfelde und ich komme ja aus Frohnau, da fährst du erstmal eine Stunde. Mit 16 darfst du das offiziell gar nicht von Mama und Papa.
Frohnau ist ja wirklich schon relativ weit draußen, oder?
Das
bin ich richtig informiert?
Ja, das ist so D, wie wir sagen.
Tegel,
ganz weit draußen. Richtig? Genau, fährst du mit der S1, fährst du von Frohnau, zack, zur Oranienburger Straße.
Okay, jetzt wird es für Leute richtig langweilig, was wir gerade machen, aber ich versuche noch zu folgen.
Genau,
ja.
Also wir waren einmal im Flame, weil wir mal auch ausgehen wollten.
Aber dann bist du ja eigentlich gar nicht richtig, richtig Großstädterin, oder?
Doch. Weil...
Weil die S-Bahn...
Es ist erstens, weil die S-Bahn erstens durchfährt, das ist ja schon mal gut. Und Flame war aber in Marienfelde, dann sind wir oft ins Dante gegangen. Wer das Dante am Hackischen Markt kennt, denkt sich auch, oh oh Gott, diese pubertierenden Kinder. Da war ich eine davon. Und genau, irgendwann wurde es dann doch ein bisschen doller, ja. Aber ich habe da irgendwie nie, also ich war nie so eine richtige Partymaus. Und Großstädter sind ja auch sehr divers. Und was gut ist an Kindern, die in der Großstadt sind, die haben selten Langeweile, habe ich das Gefühl. Und das führt dazu, dass jedenfalls in meiner Bubble, die sehr langsam an den Alkohol rangetreten sind, weil sie sagten, na, wir können doch ins Kino gehen, wir können doch das erleben, wir können doch das machen. Und man sitzt halt wenig mit 14, 15, 16 bei irgendeinem Kumpel und säuft sich die Hucke voll. So wie alle meine Freundinnen, die aus einem Dorf kommen. Ich weiß ja nicht, wie es mit dir ist. Und deswegen bin ich ziemlich langweilig.
Ich höre das zum ersten Mal, dass das quasi Berlinerinnen quasi eher wenig mit Drogen oder Alkohol zu tun hat. Also
der Jugend.
Ja, ich kenne das, glaube ich, wahrscheinlich kenne ich da ein paar andere Geschichten.
Okay.
Aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich war auch nicht so der Clubgänger. Ich war, glaube ich, auch einer der wenigen in meinem Freundeskreis, die nicht so Lust darauf hatten. Ich weiß gar nicht genau, warum. Und bei uns gab es in unserer Stadt, ich bin aus einer kleinen Stadt in Ostwestfalen, die heißt Flotho, mit TH unbedingt.
Flotho?
Nee, das heißt trotzdem Flotho, aber es okay. ist, darauf kann man sehr stolz sein bei uns. Ich komme aus der Stadt, wo die Weser einen Bogen macht.
Mhm. Oh, das klingt auch wie ein
das
Titel.
Klingt sehr
so ein
schön,
Musiktitel.
Nee, das klingt dann
wo
so.
Wo die Weser einen Bogen macht.
Doch, gibt es bestimmt sogar.
Das ist ein toller Schlagerding.
Oder?
Nee, das finde ich gut.
Ja, mache ich leider nicht, aber könnte ich mal weiterleiten.
Du, verkauft sich aber gut, habe ich gehört.
Jedenfalls ist da das Ding, dass da gibt es tatsächlich keinen Club oder nicht mehr, zumindest als ich groß geworden bin. Und dann sind wir immer in die nächstgrößere Stadt, die heißt Herford. Und da gab es einmal den Go-Park. Das war so eine,
cooler Name.
So eine Disco.
Wie Flame.
Wahrscheinlich. Und dann gab es das X. Und das X oder X war eher so ein bisschen Alterna-mäßig. Mit Hip-Hop-Floor gab es noch und genau, so ein bisschen Alterna. Und da waren wir häufiger. Mhm. Ich war einmal im Go-Park, nur einmal. Ich fand das so schlimm. Das war mit so Stempelkarte und irgendwie, ne, kennst du diese Lochkarten zum Mindestverzehr und sowas mit drauf? Und
ach so, nee, das kenne ich nicht.
Das
klingt nach viel.
Ja, und vor allen Dingen ein wahnsinniges Gepose. Also ich muss wirklich zugeben, wie man mit 15, 16, 17 dann da so wichtig tun kann. Also das fand ich im Nachhinein, finde ich das immer noch sehr befremdlich.
Ja, ja.
Aber auf jeden Fall, da war ich ein paar Mal im X. Aber ich war auch nicht so ein Clubgänger. Aber das geht schon bei uns. Und bei uns war das mit dem Alkohol, boah, ich weiß nicht, ob das mehr ist als, ich habe ja den Vergleich nicht mit Berlin gehabt damals. Aber
Frohnau ist aber auch sehr in Watte gepackt, das muss man auch sagen. Ja, ja. Also
okay.
Wir sind da alle sehr, sehr anständig gewesen, glaube ich.
Was ja erstmal, weiß ich nicht,
für die Hirnentwicklung ist das sicherlich von Vorteil.
Sehr gut.
Ja? Und auch was so Kfz an in Alleen so angeht, ist einfach echt gut, wenn man da nicht trinkt. So.
Absolut.
Und
generell würde ich sogar
auch
sagen.
Generell, im Alter, einfach mit 0,0 durch eine Allee donnern, macht einfach mehr Spaß als Slalom drumherum. Und genau, das war dann. Ja, das war dann gar nicht so exzessiv. Ich bin aber tatsächlich dann auch gar nicht so ein Mensch, der dann so oft, wie gesagt, ausgeht. Und ich gehe dann immer auch gerne, wo meine Freunde wohnen, gehe ich dann in die Bars, weil wir faul sind und uns dann denken, fahr doch jetzt nicht nach Kreuzköln, um hier da einen Wein zu trinken. Ich mache das hier nebenan. Und deswegen, genau, können auch Berliner ganz langweilig sein. Hallo, mein Name ist Ariane Alter.
Ja. Ja, ich muss sagen, so ist mein Berliner Alltag eher so ein bisschen, dass ich eher lieber in möglichen Kiezen, wo Freundinnen wohnen, unterwegs bin. Also ich finde, dass an dieser Stadt, ich komme nicht hierher, ich bin hier das erste Mal hingezogen nach dem Abitur. Hatte ich ja noch Wehrpflicht damals. Und danach bin ich dann nach Berlin gegangen, weil meine Mutter hat gesagt, ich war eingeschrieben für Rechtswissenschaften in Hamburg. Ich wollte gerne Medizin studieren in Innsbruck und meine Mutter hat gesagt, wie wär's denn mit Musik machen?
Ach was,
ja.
Bei mir war das genauso. Mein Vater hat auch gesagt, Moderatorin kannst du jetzt werden, studieren kannst du immer, mach was du willst. Ach, ein Ding.
Und vor allem, ich hatte das Absurde ist, und da ist es wirklich eine kleine Stadt, ich habe immer Musik gemacht, immer Tag und Nacht Musik gemacht, aber ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, dass ich das ja beruflich machen könnte.
Warum
also,
nicht?
Ich habe keine Ahnung.
War das durch die Schule? In meiner Schule war es so, ja, wir machen natürlich
Nee, das war wirklich
Jura
so.
Jura oder Medizin, ist kein, doch klar.
Niemand anders hat das gemacht. Mhm. Es gab bei mir keine Leute, die irgendwie Kunst oder Kultur irgendwie wirklich jetzt, das stimmt wahrscheinlich auch, ich muss aufpassen, dass ich niemandem was zu Unrecht tue, aber ja, weitestgehend, ich erinnere mich da zumindest an wenig bis niemandem. Mhm. Und deswegen war das für mich so, keine Ahnung, die anderen haben alle wahnsinnig viel für die Schule gemacht und so, und ich hab viel Sport gemacht und habe wirklich Tag und Nacht in meinem Keller Musik gemacht und auch das schon aufgenommen und so, aber nie dran gedacht. Wo wollte ich eigentlich hin, genau? Ich bin dann angefangen, in Berlin zu studieren mit Ton- und Musikproduktion und habe da so Studiotechnik quasi gemacht. Mir ist dann aufgefallen, dass ich wirklich mehr als nur hätte lächeln sollen im Physikunterricht, weil Akustik
ist komplett
ist
Physik.
Ist auch Physik.
Okay. Mhm.
Ich bin eher durch schlechte Witze aufgefallen und so dann in dem Kurs, aber ich habe dann nach einem Jahr gewechselt. Und da habe ich aber in Berlin habe ich so nochmal richtig gemerkt, ich möchte gerne ausführender Künstler sein. Und bin dann nach Mannheim gegangen.
Und wie ist das da?
Da war
schöner Bahnhof. Tolle Food Lounge da unten. Mehr weiß ich leider nicht von
Mannheim. Echt, ja? Nee, Mannheim ist. Es gibt so ein Sprichwort, glaube ich, ich hoffe, das gebe ich jetzt nicht falsch wieder, man weint zweimal, wenn man Mannheim sieht, das erste Mal, und dann, wenn man wieder geht. Also Mannheim ist jetzt nicht eine per se so sehr schöne Stadt. Also da würde ich dann ein paar Kilometer weiter östlich gehen, nach Heidelberg. Und Mannheim ist so aufgeteilt in Quadrate. Es gibt die Quadrate als Innenstadt. Also mein Kumpel.
Von den Amis, ne?
Genau. Mein Kumpel, wobei, das war jetzt gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht, ob die das von den, höchstwahrscheinlich städteplanerisch so übernommen. Aber
ich glaube, weggebombt nicht, das, und dann ja, in so einem typischen Ami-Muster quasi.
Und dann super besonders kreativ, genau. Mit, also mein Kumpel und Gitarrist, der Wolle, der hat dann, glaube ich, in T5-2 gewohnt oder so.
Geil.
So, und das war auch immer ein Problem, wenn man das irgendwie auf Postadressen irgendwie angeben musste, weil viele Internetadressen akzeptieren das erstmal nicht als Straße. Und genau, also jedenfalls die Quadrate gibt es. Und was ich da gefunden habe, war wirklich so eine Bubble an KünstlerInnen, die einfach Bock hatten, Tag und Nacht Musik zu machen. Und das ist der große Unterschied zu Berlin. Jetzt, und danach höre ich mal auf. Da gibt es dann eine Straße, wo ein paar Bars sind. Und in diesen Bars, du gehst das einfach stimmt. by chance raus so, und triffst Leute, die du irgendwie gerne magst oder mit denen du dann die Nacht um die Ohren haust, weil du sie schon irgendwo mal gesehen hast.
Ja. Und man trifft sich wieder.
Ey, wirklich, dann, es wäre wahrscheinlicher, dass wir beide uns in New York irgendwo auf der Straße treffen, absolut, als dass wir uns aus Versehen hier in Berlin treffen.
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr schade. Mir wird dann immer wieder erklärt, dass diese Stadt natürlich ganz viele Kieze hat und man das eher so betrachten muss, dass jeder Stadtteil für sich eine Stadt ist. Aber das Konzept habe ich irgendwie noch nicht drin.
Ja, ich finde tatsächlich Berlin so toll, weil du in anderen Kiezen Urlaub machen kannst, weil es wirklich so ist wie, es ist ja eine andere Stadt, was ist denn hier los?
Und man fährt ähnlich weit, ne? Ähnlich lange zumindest.
Genau, ich habe Freunde, die habe ich öfter in Hamburg getroffen, als Freundinnen, die noch in Frohnau geblieben sind, was eine Dreiviertelstunde dauert, weil man denkt, also Jasmin, bist du wahnsinnig? Und wenn da Pendelverkehr ist? Nee, also entweder hier oder gar nicht. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen bitter. Und das stimmt, wenn du hier nicht sofort eine Nummer kriegst, siehst du diese Person nie wieder. So. Und das ist wirklich anstrengend. Ich habe ja 10 Jahre in München gewohnt und da ist es auch anders, dass man sich immer wieder trifft irgendwie. Gut, da kommst du nicht in den Minga-Freundeskreis rein, weil die sich alle schon haben. Das ist wirklich ein Ding. Also das ist ganz eigenartig. Habe ich auch mit vielen Münchner.
Da bist du immer die Saupreisin, gell?
Genau, das ist nix. Und dann, ich habe auch gemeint, zu irgendeinem Typen in der Party meinte ich, es ist einfach wahnsinnig schwer, bei euch reinzukommen, weil um 2 Uhr, wenn du da ein Problem hast, dann würde ich meine besten Freunde hier anrufen und die sind alle zugezogen und du würdest wahrscheinlich deine besten Freunde anrufen und die sind alle hier geboren. Und dann überlegt er und sagt, stimmt. Oh Gott, warum ist das so? Und dann meinte ich, ja, sag du es mir. Ich weiß es nicht. Und dann haben uns sich unsere Wege getrennt und dann kam er wieder. Okay, ein bisschen angedrückt, aber Ariane, ich weiß es jetzt. Es sind alles meine Kindergartenfreunde. Mein Freundeskreis ist voll. Die sind einfach mein Leben. Und deswegen passt du da wahrscheinlich nicht mehr rein, ne? Wenn, also, oder andere Leute, die zugezogen sind. Und das kann ich sehr gut verstehen, weil es ist ja auch eine tolle Stadt. Und das ist natürlich auch ein ganz anderes Gefüge, wenn du weißt, ah ja, mein Spezi, ja, der hat da die Bar da rechts und der andere Spezi ist da Veranstalter, dann ist das natürlich eine witzige Sache. Als Zugezogener ist es manchmal ein bisschen mühselig. Das finde ich in Berlin auch anders. Aber diese Verbundenheit, das ist natürlich tatsächlich irgendwas, was dieser Berlin, dieser Stadt abgeht. Mhm. Das ist traurig, finde ich manchmal auch. Aber auch manchmal ganz schön, weil manchmal hat man ja auch Leute, bei denen man denkt, Gott sei Dank muss ich die Hockfresse nie wieder sehen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber dann hast du jetzt mit New York ein ähnliches Pflaster wahrscheinlich, oder? Wie Berlin.
Nee, das ist ja noch besser. Ich bin ja sehr schüchtern. Man möchte es nicht meinen. Ich bin ja sehr schüchtern. Und man sagt ja so schön, birds of the same feather stick together. Und alles, was man in New York braucht, ist eine andere Nationalität. Also die Tatsache, dass ich da Deutsch bin, führt dazu, dass ich so viele deutsche Leute da kennenlerne, weil einer sagt, ach so, ja, ich kenne auch noch eine andere Deutsche, wollen wir uns mal treffen, ach so, ja, ich kenne da übrigens einen anderen, du, ich fahre jetzt wieder, aber die ist ja noch da, triff die doch mal, was dazu führt, dass ich eigentlich mein Englisch, was nicht so proper ist, aufpolieren wollte, keine Chance,
weil
ich habe eine Kanadierin jetzt kennengelernt, gut, okay. Aber sonst sind da alle deutsch.
Okay, krass, aber ich hätte mir das tatsächlich eher so vorgestellt, dass das so... Also ich war einmal in New York, allerdings muss ich zugeben, das war eine ganz, ganz komische Kombination. Ich habe mit einem meiner besten Kumpels einen Roadtrip gemacht. Mhm. Ich bin nämlich in Texas zur Schule gegangen, musst du wissen.
Über ein Jahr, oder wie?
Ja, genau.
Ach toll.
So, jedenfalls haben wir dann gedacht, fahren wir nochmal hin und machen einen Roadtrip die Südküste entlang nach New York und dann von New York nach Chicago.
Ui, genau. Das sind aber schon...
Und dann waren wir davor halt wirklich immer irgendwo am Meer und in South und North Carolina und waren dann da irgendwie in den Blue Ridge Mountain und haben immer irgendwie gezeltet. Mhm. Und waren irgendwie schon 3 Wochen, 4 Wochen unterwegs, als wir dann auf New York getroffen sind.
Da machen das Leute auch
zelten. Ja, das mag sein, aber wir sind da wirklich reingekommen und das war halt, also wenn du wirklich so gewohnt bist, dass du irgendwie dem Igel nebenan irgendwie guten Morgen sagst, weil da sonst niemand ist, über mehrere Wochen. Und dann auf einmal bist du in New York. Also wir sind direkt zum Central Park geflüchtet irgendwie. Mhm. Hatten auch wirklich einfach überhaupt keine Ahnung von dieser Stadt, sondern sind da so wirr rumgefahren. Haben in irgendeinem ganz, ganz üblen Viertel ein Hotelzimmer gehabt. So. Mhm. Es war eine absolute Vollkatastrophe. Und diese Stadt hat mich so dermaßen überfordert, dass ich weiß noch, dass ich New York einfach... darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, aber ich fand das ganz schrecklich.
Mhm. Also, ja, es ist, glaube ich, eine Stadt für Zeit. Also ich liebe ja Großstädte und ich habe einen Ex-Freund, mit dem habe ich in Eugendorf gewohnt. Eugendorf ist bei Salzburg und Eugendorf deswegen, weil wir uns dachten, wir kommen aus Berlin, ich zahle doch hier jetzt nicht viel mehr Miete für Salzburg. Da können wir auch eine Viertelstunde beim Auto fahren. In Eugendorf. Und wir hatten eine wunderschöne Wiese vor der Tür. Und irgendwann entschied ich, ich muss gehen, ich halte das nicht aus. Und er sagte, oh Gott, ich muss bleiben, weil das ist das Beste auf der ganzen Welt. Und das Problem war, dass ich nicht sehe, dass sich etwas verändert. Und ich das Gefühl habe, deswegen bleibe ich stehen. Also ich gucke gerne aus dem Fenster und sehe Menschen laufen und Autos fahren und Dinge sich ständig verändern, weil ich das Gefühl habe, das hält mich lebendig, muss ich mich nämlich nicht bewegen. Und er hatte das Gefühl, ich habe endlich Platz, weil da ist keine Mauer vor mir oder das nächste Haus. So. Und das suche ich in einer Stadt, das muss sich bewegen, sonst habe ich das Gefühl,
du bist unruhig, wenn es sich nicht bewegt.
Ja.
Das ist
mir zu still.
Aber genau, ich glaube, das ist vielleicht die Definition von dem, weil bei mir ist es wirklich tatsächlich wirklich genau umgekehrt.
Genau, ja.
Für mich ist es so, wenn ich nicht weit gucken kann, sondern wenn ich eigentlich permanent auf irgendwelche Häuserschluchten irgendwie schaue, dann engt mich das immer ein. Und ich glaube, ich habe mal irgendwo gehört, ganz, dass wenn das Auge weit guckt, dass du dich beruhigst, dass dein Herzschlag etwas ruhiger wird.
Auch deine Augen werden auch besser.
Genau, weil du, wenn du so nah guckst die ganze Zeit, dann bist du permanent in so einem Hab-Acht-Modus.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Mhm. Aber
ich glaube auch, das ist keine
so
persönliche Stärke von mir.
Aber es ist ja interessant, dass du das für dich da die Ruhe eher findest und unruhig wirst, wenn nichts los ist.
Ja.
Ja.
Ich glaube, da sollte ich auch mal vielleicht die eine oder andere Therapiestunde
machen.
Das
ist ganz normal.
Aber ich bewundere ja sehr Leute, die Ruhe sehr gut lange aushalten können. Diese ganzen Schweigeseminare, ne? Von den Spiri-Freunden, die man da hat, wo man dann denen zuhört und denkt, die ersten 5 Tage bin ich ausgerastet und irgendwann habe ich gespürt, ach so, wenn ich jetzt nicht gut drauf bin, dann liegt es nicht daran, dass mich irgendwer blöd angemacht hat, sondern liegt es daran, dass ich vielleicht Hunger habe oder nicht gut geschlafen habe oder vielleicht doch über meine Vergangenheit mal ein bisschen mehr nachdenken sollte. Und das, da denke ich manchmal, höre ich da die Nachtigall trapsen? Ist da was los?
Mach's egal, oder ist es dir trapsen.
Einfach nur eine Vorliebe. Aber ich muss zugeben, New York ist echt dann für länger, glaube ich, zu viel. Jedenfalls, wo ich lebe in der Nähe vom Times Square. Also es könnte nicht mehr New York sein, aber es könnte auch nicht trubeliger sein. Und das muss man aber auch sagen, das Kind, ich habe ja auch ein Kind, auch weil du ja auch ein Kind hast, wie wir gehört haben, geht zur Kita 30 Minuten durch den Central Park. Und deswegen laufe ich mit dem Hund und dem Kita-Kind 30 Minuten durch den Central Park hoch, dann 30 Minuten wieder zurück, mach meinen Scheiß, dann wieder 30 Minuten hoch, dann wieder 30 Minuten runter.
Du hast also genug, du bist ja komplett ruhig
genau.
da.
Und ich merke richtig, wenn die Zeit drängt, dass man, also wenn du durch die Stadt gehen würdest, wären es nur 20 Minuten, das ist schon ein anderer Schnack. Also ich merke, dass wenn ich eine Woche echt spät dran bin und dann gehen wir durch die Stadt, denke ich mir, boah, es geht nicht. Also ich muss wieder durch den Park und das ist ja auch mal toll. Ich werde auch erwachsen. Joris,
du,
toll.
Das wird, das
38 Jahre und jetzt kurz vorm Erwachsensein. Ich spüre es, ich bin knapp, ganz, vor 40 schaffe ich es noch.
Aber du bist trotzdem nach wie vor jemand, die sehr gerne offensichtlich ihren Wohnort regelmäßig ändert.
Ja.
Das heißt, wie ist das mit Kind zusammen? Ist das möglich für dich?
Das wird sich jetzt bald ändern, glaube ich.
Ja.
Also wenn man sagt ja, wenn die in die Schule gehen, ist eh vorbei. Dass man nicht umziehen soll, wenn Kinder in der Pubertät sind, dass es richtig identitätszerstörend sein kann. Und ich hätte gerne, dass sie in den Kindergarten geht und dann durch in den Kindergarten geht, weil man will ja immer das Gleiche, was man selber gut fand an seiner Kindheit. Und ich habe Kindergartenfreundinnen und dass ich diese Erinnerung habe, finde ich schön. So. Und man redet ja oft von Third Culture Kids, diese Botschaftskinder. Und ich hatte ein Botschaftsgeschwisterpaar mal in der Schule und die waren immer nur 2 Jahre irgendwo. Und die haben selber gesagt, Freundschaften, ja, kennen wir gar nicht so richtig, weil ja alle 2 Jahre irgendwas anders ist. Und ich habe mal mit einer Botschafterin in Kambodscha, einer deutschen Botschafterin in Kambodscha geredet. Und die meinte, ja, mein Mann, der wohnt da irgendwo in Australien und ja, sehen wir uns nicht. Ja, ich brauche das aber auch gar nicht so richtig. Und Freundschaft, ja, mal gucken, ich bin da gerne für mich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich rede hier nicht für alle, auf jeden Fall. Aber die ich mir da rausgepickt habe, die hatten mir persönlich für mich ein bisschen zu wenig Wurzeln. Und ich würde gerne meinem Kind dann mehr Wurzeln geben. Deswegen, das machen wir jetzt noch mit New York, das ist cool. Und dann lassen wir uns aber irgendwo nieder und dann bleiben wir da erstmal die nächsten 15 Jahre. Und dann schauen wir.
Ja, okay. Mhm. Finde ich einen schönen Gedanken. Also, dass du auf jeden Fall darüber nachdenkst, ist ja logisch, aber dass man irgendwie wirklich auch sich so einen Plan so halbwegs macht, ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, das ist natürlich für uns, ich sag jetzt mal weitestgehend KünstlerInnen, ModeratorInnen, so Leute, die unterwegs sind, manchmal auch schwierig, das alles so unter einem Hut zu bekommen. Für viele Leute wahrscheinlich, aber ja.
Wie ist denn das für dich? Du hast jetzt ein Kind. Mhm. Was hat sich denn für dich verändert?
Alles. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich bin eigentlich nicht besonders eitel, aber ich bin doch jemand, der sich wahrscheinlich dann sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Also das liegt auch daran, dass ich wirklich so ein zumindest sehr perfektionistisch immer war, was meine Alben anging und immer wahnsinnig viel Zeit mir genommen habe dafür. Also mich auch
3 Jahre habe ich gehört.
Ja, jetzt für das Neue, genau. Und gelinde gesagt, crazy. Mich einfach so wichtig genommen habe vielleicht auch. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Satz, weil das hat sich einfach natürlich komplett verändert, dass man auf einmal so merkt, ja, ist eigentlich alles gar nicht so wichtig.
Aber das finde ich auch super entspannt. Also bei mir ist das auch so. Findest du das entspannt oder was ist deine Emotion zu dem Gedanken?
Das weiß ich noch nicht so richtig. Also ich finde, das ist alles auf einmal. Also es gibt ganz oft in mir trotzdem auch diese melancholische Seite, die manchmal traurig ist, so nach dem Motto, oh, jetzt müsste ich eigentlich noch mehr Zeit widmen und noch mehr da sein. Und ich glaube aber, dass ich mir vieles vorgenommen habe, was ich gerne anders haben möchte, als ich es vielleicht auch erlebt habe, aber auch so, was mir einfach wichtig ist für meine Kinder. Und das mache ich, glaube ich, schon eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin mit mir selbst. Und es gibt einfach am Ende des Tages nur 24 Stunden am Tag. Und ich bin jemand, der, wie gesagt, sehr, sehr gerne exzessiv auch meine Arbeit mache. Es gibt so ein paar Dinge, ich bin so jemand, ich glaube, bin mit meinem Papa groß geworden und alles, was ich mache, muss immer irgendwie perfekt sein, so blöd gesagt.
Boah, ist aber anstrengend auch,
das
oder?
Das ist sehr anstrengend und ich merke das jetzt immer mehr, dass mich das total nervt, an mir selbst auch. Das ist, hat ganz viele Vorteile. Ich habe mit dem Tischlern angefangen, so in der, nach der Corona-Pandemie und das ist toll, wenn man Sachen so bauen kann und dann auch irgendwie Leute kommen und sagen, boah, das sieht derbe gut aus, so. Aber es ist natürlich einfach so, es frisst mir diese 24 Jetons irgendwie. Und ich schlafe wesentlich weniger. Also heute zum Beispiel habe ich einen 18-Stunden-Tag schon. Und das ist einfach, das ist natürlich auf Dauer auch nicht so förderlich.
So gut.
Aber ja, es gibt einfach, das hat sich extrem geändert, dass diese Wichtigkeit meiner selbst irgendwie nicht mehr ganz so groß ist. Dann gibt es aber wieder so Momente, wo ich so aufwache und denke so, okay, nee, warte mal, früher habe ich das doch so gemacht, jetzt geht es für mich auf Tour und da war ich wirklich ehrlich gesagt wahrscheinlich früher viel akribischer in der Vorbereitung, als ich jetzt bin. Jetzt vertraue ich so ein bisschen drauf, dass ich Expertise habe, dass ich irgendwie das seit 10 Jahren jetzt auf diesem Level machen darf und dass ich eigentlich auch gelernt habe, dass ich dann am besten bin, wenn ich die Momente lesen kann und nicht, wenn ich irgendwie versuche, mir hier einen Zettel zu lesen und, sondern wenn ich irgendwie einfach bin. Und gleichzeitig ist aber dann zwischendurch so ein Männchen bei mir drin, der noch da sitzt und denkt so, nee, du bist aber mal, meinst du das noch alles ernst hier oder willst du nicht mal irgendwie mehr üben und so?
Was heißt das denn, Momente lesen, wenn man auf Tour ist? Was sind das für Situationen?
Naja, unbedingt glaube ich, dass das Gold im Moment ist. Also wenn du Momente liest, meine ich damit, jetzt das ganz plakativ, wenn die Anlage ausfällt, dann nicht damit überfordert zu sein, sondern das als Chance zu begreifen, das ist natürlich irgendwie sehr plakativ. Das passiert zum Glück auch in den wenigsten Fällen. Aber wenn einfach etwas im Publikum passiert, was man lesen kann, dann darauf eingehen und gucken, was sind besondere Momente an den Tagen. Weil ich glaube, das macht meine Konzerte oder so Konzerte im Club-Level, kleine Hallen, einfach am interessantesten. Das ist ja keine Taylor Swift-Produktion, wo irgendwie alles bis ins letzte Detail gecheckt ist und wirklich immer alles in einem Timecode läuft, sondern das sind ja Sachen, wo Leute Live-Musik erleben dürfen und wollen. Und ich glaube, das finde ich ist total wichtig. Dann eben nicht so, ich habe mir jetzt aber vorgenommen, bei diesem Stück spiele ich jetzt die Gitarre so und mache das jetzt nur noch so, sondern so ein bisschen freier dabei zu sein. Trotzdem, ich glaube, eine gute Mischung aus beidem.
Und ist es, ich habe manchmal das Gefühl, ich muss mich zurücknehmen aufgrund des Kindes, was vollkommen fair ist. Und das war auch meine Entscheidung, das Kind. Und dieses Kind braucht viel Aufmerksamkeit. Das braucht andere Entscheidungen. Also ich wohne in New York und war noch nicht im Club, weil ich habe ein Kind. Ja, ich habe da leider nicht die Kapazitäten gerade. Und ich lebe diese Stadt zum Beispiel ganz anders, als wenn ich kein Kind hätte. So ganz anders als anders. Und manchmal denke ich mir, boah, was gebe ich da gerade auf? Und ich weiß, der Preis könnte nicht hoch genug sein für dieses Lebewesen und ich liebe sie sehr. Aber nichtsdestotrotz kommt natürlich der Gedanke, verpasse ich gerade was? Hast du das auch bei Touren oder bei Arbeiten?
Es gibt so ein schönes Sprichwort, jede Entscheidung ist der Tod von hunderten Optionen. Und ich finde, das geht für mich in so vielen Momenten. Ich bin jemand, ich glaube, ich liebe es eigentlich immer wieder, mich so zu wähnen in, aber wenn ich das jetzt da gemacht hätte, dann hätte ich aber das. Und die Wahrheit ist, es funktioniert halt nicht. Du kannst nicht als junge Mutter in New York, wenn du nicht deine Mama mit dabei hast, dann weiß ich nicht, die dann
irgendwie 13 Nannies.
Yeah, I don't know. So, dann würde das vielleicht alles gehen. Aber die Wahrheit ist, es funktioniert so nicht. Und ich finde das manchmal sehr beruhigend, so wenn man sich das einfach bewusst macht, weil das eben dann auch kurz mal diesen Haderer, gibt es das Wort, in mir, mal kurz mal auf die Schulter klopft und mal irgendwie einen dicken Stripe Tape über den Mund klebt. So.
Das stimmt.
Dann ist irgendwie mal Ruhe. Und ich finde, das ist aber auch, ne, lebe, was du predigst, so definitiv nicht. Würde es mich jetzt in 3-4 Stunden nachts irgendwann wecken, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie gerade wieder riesen Probleme damit haben, mich damit zurechtzufinden, dass ich jetzt gerade hier bin und nicht in New York oder weiß nicht was. Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch, vielleicht, hier steht ja dieser schöne Begriff vor uns auf dem Zettel, Social Media getrieben, sodass man einfach diese unendlichen Optionen ja jeden Tag irgendwie gezeigt bekommt und als wahnsinnig erstrebenswert ansieht. Und ich glaube, dass das macht was mit uns.
Hm. Konsumierst du das? Social Media?
Das Schlimme ist, ich hasse nichts mehr als das. Ich bin ultra schlecht da drin, mich da zu präsentieren. Mhm. Und ich finde das wirklich einfach, mir ist das, das klingt so blöd, weil man kann das, glaube ich, auch viel, viel anspruchsvoller machen und ich möchte damit niemandem zu nahe treten, aber das, was ich ausgespielt bekomme in meinem Algorithmus, ist einfach oft irgendwie sehr niederschwellig so. Mhm. Und das finde ich, ganz ehrlich, wenn ich dann meinen Kanal angucke, ist da auch eigentlich nur, ey Leute, ich habe ein neues Lied. Ey Leute, ich bin irgendwie jetzt auf Tour. Das ist alles übrigens voll krass und kommt vorbei. Und übrigens Tickets gibt's hier und weiß ich nicht was. Und das ist mir irgendwie so zuwider.
Aber du könntest ja theoretisch.
Ja, bitte gehobener Zeigefinger für alle, die es nicht sehen können.
Genau, theoretisch könntest du ja sagen, hier ist übrigens meine Küche, hier mache ich die Brötchen, genau. So und so. Das ist übrigens
das
ein
ist
kleiner
das nächste
Tipp.
Problem.
Heute gehe ich morgens schwimmen. Ja. So sehe ich übrigens aus, wenn es 5 Uhr ist und ich gehe schwimmen.
So sehe ich übrigens nackt unter der Dusche
genau,
aus.
Genau, warum nicht? Du, ja. Klick, klick, klick.
Ja, das so. Stimmt. Du hast absolut recht. Und da ist wieder dasselbe
genau.
Thema.
Ich, das finde ich mich interessant.
Ja, ja. Jetzt geht es ja. ans Eingemachte. Das Ich möchte nicht so im Mittelpunkt stehen. Ich möchte nicht den Leuten, und ich mache das schon viel mehr als vor 3 Jahren. Da war es wirklich so, dass ich gesagt, da hätte ich dir gesagt, weißt du was, bleib mit dem Scheiß weg. So, kann doch die Plattenfirma irgendwie da die Sachen posten. So. Und das ist schon so, dass ich natürlich immer merke, hey, das, was mir wirklich Freude macht, das, was zu mir gehört, das zeige ich jetzt den Leuten. Mhm. Also meinetwegen zeige ich denen sogar mal, wenn ich irgendwas Schreiner oder Tischler oder was man sagt. Mhm. Aber das ist, irgendwie ist da so eine Grenze und die möchte ich auch nicht aufmachen. Ich bin eigentlich nicht alt, würde ich mal sagen. Ich bin auch sehr jung geblieben eigentlich. Und trotzdem gehöre ich zu einer Generation, die nicht damit aufgewachsen ist. Ich bin noch mit 160 Zeichen aufgewachsen. So
wie
mit
schnell wir auf die 2-2-2-4-4-4-4-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Umformulieren, weil sonst muss ich das zweimal abschicken und dann kostet eine ja 29 Cent.
Genau. Ich wünschte mir manchmal, dass so ein Tweet 29 Cent kosten würde.
Ja. Ey, dann würde es so viel weniger Hass im Internet geben, wenn das kosten würde.
Ja,
ja. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ich habe zu oft gesehen und das hat mich sehr tief berührt, weil ich dachte, hast du das Gefühl, du musst es jetzt, wenn Leute gesagt haben, das ist übrigens jetzt mein Ex-Freund und du dachtest, ich habe alles von euch gesehen und hast du das Gefühl, du musst jetzt sagen, wir haben uns getrennt und dann gibt es auch Leute, warum und dann erzählen sie das und ich denke mir, in dieser Situation das Gefühl zu haben, muss ich das jetzt weiter erklären, ne? Das ist ja im deutschen Recht so, je mehr du von dir preisgibst, desto weniger darfst du schützen, sozusagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel...
Was einmal öffentlich ist, ist öffentlich
mäßig. Ist öffentlich, ja, genau. Wo ich mir denke, es ist ein Unterschied, ob eine Zeitschrift in meinen Garten kommt und Fotos macht oder ob ich diese Fotos mache, wie ich finde.
Ich gieße hier nebenher Wasser ein, nicht, dass irgendjemand was Falsches denkt.
Ich habe letztens übrigens gehört, wie die Mafia eingießt. Und zwar... Das war TikTok, wo wir schon bei Social Media sind. Und zwar, wenn du mit Freunden am Tisch sitzt und eine Person ist nicht so cool, dann gießt du normal, also für Rechtshänder würde ich sagen, normal ist, du hast die Flasche in der Hand und gießt links raus. Mhm. Und bei der Person, die du nicht so gerne magst, um deinen Freund zu signalisieren, nicht über Sachen reden wegen ihm.
Einfach in die Hose gießen.
Einfach ins Gesicht schmeißen, die ganze Flasche. Hat jeder verstanden? Alles klar.
Das ist wahnsinnig secret, okay. Ja.
Dann gießt du nach rechts aus. Dachte ich, oh toll. Gut, wahrscheinlich ist das total lame.
Hast du aufgepasst, wie ich eingegossen habe?
Nee.
Siehst du.
Aber du kannst ja auch für dich, du hast ja jetzt auch keinen am Start, der Joris. Nicht. Okay.
Ich gucke kurz in die Kamera. Pass auf. Ja. Aber was ich tatsächlich am schlimmsten daran finde, ist, wenn ich den Nebensatz nochmal zu schließen und einen Satz zurückzugehen, wenn du diese Offenbarung des Privatesten irgendwie hast und dann siehst 22 Likes.
Ja.
Und ich mir so denke, so, wieso muss denn jetzt jede und jeder irgendwie so alles immer so präsentieren? Und jetzt wird es natürlich sehr gesellschaftlich metaphorisch, aber wenn wir uns alle nur selbst inszenieren, wer guckt das denn dann noch? Mhm. Weißt du, also das ist so
wenn sich jeder um sich selber kümmert, ist um jeden gesorgt. Alles klar. Wo seid ihr jetzt?
Also. Aber es ist so ein bisschen, und ich mache das ja sehr, weißt du, das Problem ist, man ist so oft ja auch Teil des Problems. So. Mhm. dann denke ich mir natürlich immer, ich bin Künstler, ich muss das ja machen. Das ist ja beruflich bei mir.
Genau, und das finde ich nämlich auch druckig.
Ja, ich finde das extremst druckig so, weil es ist wirklich, das Schlimmste für mich ist diese redaktionelle Arbeit bei Musik ist ja komplett weg. Oder nicht komplett weg, ist böse gesagt. Es gibt immer noch ganz, ganz tolle Musikfachzeitschriften und so. Aber in der Breite ist das weg. Das wird algorithmisch getrieben, eigentlich alles. Und Musik an sich ist eigentlich irgendwie viel unwichtiger, als es je war, weil jeden Tag 100.000, original 100.000 Songs rauskommen, jeden Tag.
Oh.
Ja.
Oh, wer soll das hören? Das ist aber, ich würde mich anbieten. Ja. Und, ja gut, ich höre meine Lieblingssongs wirklich sehr oft in Schleife. Aber das liegt daran, dass Spotify, so habe ich das Gefühl, die Regel jetzt aufgestellt hat. Und du bist ja, na, toll, du kannst mir das jetzt erklären. Ach. Alle Lieder, auch deine, Joris, ich habe nachgeguckt, sind 2,5 Minuten lang. Das macht man ja jetzt so, dass die öfter geklickt werden.
Da tust du mir jetzt aber Unrecht. Also ich glaube, es gibt bei mir auch Songs, die so sind.
Okay, der erste. Ich hab geguckt.
Herz über Kopf, echt?
Nee. Bei, was ist das? Bei Zu viel Retro, der erste Song.
Was ich will, ja.
Was ich will. Und der
aber ist da kann ich, das kann ich dir kurz erklären, warum.
Ich finde das auch übrigens nicht das, schlecht, das, weil ich höre das zweimal dann. Und dann klickt das auch zweimal. Aber das ist mir aufgefallen, dass
weißt
das jetzt so
das
ist.
Das bei mir, warum das liegt? Mhm. Ich habe den Song geschrieben an meinem Geburtstag.
Ich hatte wirklich keine Zeit. Meine
Mutti. Es war wirklich so, dass zu Hause Leute auf mich gewartet haben.
Und das
ich habe eine neue Gitarre ausprobiert. Ich habe mir aus Versehen eine Gitarre vielleicht gekauft an dem Tag. Und die wollte ich noch nach Studio.
Finde ich schön.
18 Uhr wollte ich noch, noch ausprobieren, so ein bisschen für mich. Und dann bin ich da durchs Studio getigert, 4 Stunden lang. In dem Wissen, dass seit mindestens 2 Stunden dann ja, weil die coolen Leute kommen ja meistens etwas später, wirklich auch alle schon zu Hause bei mir waren. Und habe diesen Song aufgenommen.
Ja. Aufgenommen? Ja. Das. Dann höre ich mir den dann nochmal mit einem ganz anderen Ohr an. Ja, das finde so ich ja schön.
Da habe ich gesagt, wahrscheinlich habe ich dann gedacht, ach komm, The Bridge muss jetzt nicht mehr sein. Jetzt muss er nach Hause. Weil der hatte so ein geiles, es gibt ja so Songs, die wollen einfach so sein.
Ja.
Ja, aber trotzdem ist, jetzt zurück
ist,
zum
ist
Thema.
Öfter, ist es öfter jetzt so, dass Songs viel kürzer sind, als sie früher waren.
Genau, früher war es 3 Minuten 30, ne?
Genau.
Das war ja so die Radioregel und dann haben wir 3 Minuten gehabt und mittlerweile wahrscheinlich dann 2,5 und so, ja.
Und macht das für dich den Job anders?
Ich gehe damit nicht mit eigentlich.
Okay.
Also ich glaube schon, dass es natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel offensichtlich, scheiße. Aber nee, also für mich ist es, ich finde es unmöglich, in Social Media Thema wieder in 2 Sekunden entscheiden Leute, ob sie weiterwischen oder nicht. Wie soll ich denn in 2 Sekunden einen Song vorgestellt haben? Mhm. Sag's mir.
Aber ich versuche, es gelingt mir sehr oft, nicht auf die Likes zu gucken.
Ah, man kann das ja auch ausstellen mittlerweile so. Aber du kriegst es natürlich einfach gar nicht erst ausgespielt, wenn es nicht so und so oft vorher nicht weggeswiped wurde.
Stimmt. Mhm.
Das ist mir mein Problem an der Sache. Also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ein neues Album, das heißt Zu viel Retro. Und das ist überall, wird das erklärt und ich mache monatelang dafür Promo und es hängt sogar Plakate in jeder Stadt. Mhm. Und dann treffe ich meinen besten Kumpel, der sagt, ja, und was machst du so? Ja, ich habe mein neues Album. Wie? Ach so, du hast ein neues Album rausgebracht.
Ja, da sitze ich seit 3 Jahren dran.
Ja, genau. Also das ist, das klingt jetzt so, als würde ich mich wahnsinnig darüber beschweren wollen. Das ist einfach nur natürlich, die Zeit hat sich da geändert. Mhm. Und ich finde das extrem schwierig, in diesem Social-Media-Game dann da mitzugehen. Weil am Ende des Tages funktionieren Sachen gut. Es gab so ein, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, diesen einen, das ist eigentlich traurig, aber auf TikTok war das, da hat jemand einen geilen Song gespielt mit einer Akustikgitarre und es war ein langes Seil um seinen Fuß gebunden.
Mhm.
Und dieses andere Ende des Seils war an einem Auto angebunden und das Auto fährt los und dieses Seil zieht und zieht und zieht und zieht und zieht.
Mhm.
Ewig viel Seil auf dem Boden. So, und jeder hatte in dieser Woche gesprochen, so, ey, ja, hier, ey, so muss man das machen, total geil. Und ich habe geguckt und das hatte wirklich wie 2 Millionen Aufrufe, so. Also wirklich krass viel.
Aber keiner hat zugehört, jeder dachte sich.
Ich habe gesagt, wie heißt der Song? Es konnte mir nicht einer sagen, wie dieser Song heißt.
Ja.
Ich habe selber überhaupt nicht mehr gewusst, wie der Künstler heißt.
Ja.
Was bringt es dir denn, wenn du das Video hast, wo 2 Millionen Leute irgendwie das gut finden, aber am Ende des Tages ja trotzdem keiner deine Musik hört? Weswegen ich zumindest angetreten bin. Nicht, weil ich irgendwelche Seile auf TikTok irgendwie ausrollen lassen möchte.
Das stimmt.
Und das ist so das Komische. Also man kann es ja schaffen, wenn man irgendwie Sachen in den Vordergrund holt, die nicht Musik sind oder nicht das, was ich jetzt mache.
Kochvideos im Splitscreen.
Ja, genau, oder unten drunter irgendwie ein Game laufen lassen, dass die Leute vielleicht dann irgendwie sagen, ah ja, cool, cooler Content, Aber am Ende des Tages hilft das ja trotzdem nicht, dass ich meine Musik dadurch vorstellen durfte.
Wie viel macht Kohle da aus in der Branche? Denn dieser, ich bin sehr schlecht mit Namen, der Typ im blauen Glitzeranzug, den unter anderem Heidi Klum ausgedings, die ist, I want you, I need you, oh Gott.
Der so. Backflip-Dude.
Nennen der Backflip-Dude, den ich mag.
Ich finde, toller Song übrigens.
Genau, ich finde vorne, also ich
habe. Ist geil, dass man so lange braucht erstmal, ne, bis es losgeht.
Ich dachte mir, ich kenne diesen Song gar nicht. Ja. Und dann aber, also ja. den Refrain finde ich super.
Ja, vor allem dann findet man die Strophe. Aber danach, als ich dann gemerkt habe, ach, das ist der Song, fand ich auch die Strophe wieder total geil. Weil ich dachte, wie schön das ist.
Ja, ich muss da noch rein.
Okay, ja, verstehe ich. Aber ich finde
es also nicht schlecht.
Als Vollmusiker finde ich es gerade geil, dass jeder diesen Refrain kennt und diese Strophe aber nicht noch kitsch,
nee,
hoch,
das stimmt,
hookig ist, ja, sondern die eigentlich echt Mucke ist. So.
Aber bei TikTok bei mir,
ja,
das, ich hatte gar keine Chance, es ansatzweise schlecht zu finden, weil mir dieser Song so oft mir ist es richtig aufgemacht, dass ich dachte, Alter, was, wie viel Kohle habt ihr da reingesteckt, dass jeder diesen Song vorgespielt kriegt. Hat das viel mit Kohle zu tun?
Müssen wir ihn mal fragen. Wie heißt der denn nochmal? Irgendwas mit M,
wenn du ihn mal fragst, dann komme ich mal mit. Da frage ich mal auch. Hallo.
Nee, ich habe das Gefühl, dass das sind so Sachen, ich glaube, dass es nach wie vor diese ganz großen Songs gibt, viel, viel weniger als früher. Ich glaube, in meinem Kopf ist so, dass als Herz über Kopf von mir rauskam, da waren in dem Jahr bestimmt auch noch 10 andere Songs auf dem Level draußen. So, und jetzt auf Deutsch, müsste ich echt in der Zeit reisen. Ich glaube, das letzte war Lindenberg und Apache, glaube ich, so Komet, was jetzt so mir. Vielleicht tue ich auch gerade wieder irgendwas über den Haufen werfen, was wichtig wäre. Auf jeden Fall ist das.
Mag ich ja der Dialekte.
Ja, es ist so ein bisschen weniger geworden. Und so ein Song, Manson Moon oder sowas heißt der? Mein Gott, wie heißt der denn? Jedenfalls so ähnlich heißt der irgendwie, glaube ich. Backflip Dude. Ich glaube, dass das manchmal einfach so popkulturelle Unfälle sind, wo so ein sehr, sehr starker Song auf irgendein Lebensgefühl trifft, worauf sich dann doch irgendwie wieder die halbe Welt einigen kann in dem Moment. Eine ultra starke Hook. Dann natürlich ein super hübscher, charismatischer Dude. Gutes Video. Dann kann
aber ich
noch
glaube
Backflip
auch
und so.
Wahnsinnig viel Kohle, bin ich mir sicher.
Ja, weiß
man
ich
Man sagt
nicht.
Ja auch bei Podcasts, wenn du in die Werbung nicht super viel Kohle reinhaust, dann gehst du unter. Dann haben Leute einfach, dann können die dich nicht sehen, weil es zu viel gibt.
Mag sein, aber ich glaube, dass das so ein bisschen so funktioniert, dass man vielleicht dann als, sagen wir mal, Universal oder Sony oder was auch immer der ist, die werden dann sehr viel Geld wahrscheinlich drauf gegeben haben, nachdem sie aber gemerkt haben, dass da exorbitant viel mit passiert, von sich aus.
Glaubst du?
Ja.
Das ist ja spannend. Okay, aber du bist ja der Profi.
Ja, also ich kann dir ganz ehrlich sagen, dass, glaube ich, jetzt in die deutschen Verhältnisse da, das ist übrigens auch wahrscheinlich ein bisschen Teil des Problems. Wir haben aktuell Radios, die sich schwer tun mit deutscher Musik, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber wir haben natürlich auch das Problem, dass wir eigentlich ja gegen international antreten auf Spotify. Also der Algorithmus, ich weiß nicht, ob der jetzt schlau genug ist zu wissen, ach so, ja, nee, den Titel darf ich ja jetzt gar nicht mit allen anderen vergleichen, weil der ist ja nur für Deutschland oder nur für deutschsprachige Regionen, sondern ganz im Gegenteil, der wird wahrscheinlich sagen, ja gut, das funktioniert ja hier immer gar nicht im Vergleich zu Backflip Dude.
Ja.
Deswegen ist das, glaube ich, alles echt so ein bisschen...
Ich finde den Titel, also ich finde den Namen gar nicht schlecht.
Backflip Dude. Ja. We've got something going here. Ja, auf jeden Fall... Wie sind wir da jetzt überhaupt drauf gekommen?
Du wolltest eigentlich Medizin studieren. Und da habe ich mich gefragt, welchen Arzt du gerne gegeben hättest. Welchen
Arzt ich gerne gedatet hätte?
Nee, welchen du gegeben hättest. Also wenn du Medizin studiert hättest, in welche Richtung wärst du dann gegangen? Weil ich wollte auch
Ärztin werden. Also schauspielerisch, du hättest mir nicht zugetraut, dass ich ernsthaft
Nein.
Welchen Arzt wollen Sie denn geben?
Ich will. Also irgendwie gibt ja jeder irgendwem irgendwas. Was wärst du geworden am liebsten?
Boah. Also ich muss wirklich ehrlich sein, ich habe immer so das Gefühl gehabt, irgendwie so Chirurgie.
Finde ich auch toll.
Ja, und mittlerweile habe ich aber so das Ding so, nee, auf gar keinen Fall auf Leute aufschnibbeln irgendwie oder.
Doch, aufschnibbeln schon.
Chirurgie so. Oh.
Ja, nee, das ist mir zu stressig.
Ja, A, Chirurgie. Zu stressig und B, halt auch wirklich, ich glaube, das ist manchmal auch, ja, was ist hier eigentlich was?
Nee, ich glaube, das lernt man irgendwann. Mit dem kleinen Sauger muss nur das Blut trinken.
Ja, aber wenn da jemand mit einem Helikopter reingeflogen kommt und du erstmal suchen musst, was
und deswegen, ist. Und da fängt der Stress an, glaube ich. Ich wäre ja sehr gerne in die Kardiologie gegangen. Mhm. Dann war ich aber letztens, also Kardiologie ist
ich
das
auch,
Herz.
Danke.
Und da war ich, hätte ich gerne, und das finde ich bis heute faszinierend, dass man Herzen transplantieren kann. Du kannst den Motor
jetzt komm ich
rausnehmen, ja. Wieder rein.
Überbrücken natürlich in der Zwischenzeit.
Überbrücken,
ganz wichtig,
das ist
ganz
wichtig, Leute. Oh, haben wir vergessen. Oh, ja, ja.
Das hat alles funktioniert.
Scheiße. Aber ich wusste es. Mensch, wir hätten gestern nicht
so gesagt. Ich komme ja da aus der Region in Bad Oeynhausen. Das ist ein Dorf weiter.
Da kommt
weiter.
Meine Mutter in der Nähe.
Da kommt meine Mutter.
Ja, meine Mutter, komm daher.
Ja, das ist auf jeden Fall, das erste Herz wurde da transplantiert, glaube ich. Das erste mechanische Herz, kann das sein? Ich glaube, so war das, ja. Das ist eine ganz renommierte Kardiologie, eine ganz renommierte Herzklinik, Bad Oeynhausen.
Und da, genau, also da war ich nicht auf der Intensiv, aber ich habe 3 Tage lang auf einer Intensiv gearbeitet und da gedreht.
Ah.
Und die hatten angeschlossene Fachärzteschaft für Herzen. Turns out, sind sehr viele alte Menschen wegen Herzinfarkt, bla bla bla, ne? Und dann hast du da...
Ist das Stroke-Unit oder sowas dann da? Ist das
genau, ja. Und auch also auch Unfälle natürlich, genau.
Herz gebrochen, man kennt es
nicht. Herz gebrochen, man kennt es nicht. Es gibt ja wirklich, das ist so schön, wenn, naja, so schön ist es nicht, aber wenn Ehepaare lange zusammen sind und der eine stirbt und der andere stirbt wegen gebrochenem Herzen, das finde ich eigentlich...
Ari, das ist doch nicht schön.
Ich sag ja, es ist nicht schön. Ich hab mich ja korrigiert. Aber das von der Idee her, entweder wir beide oder gar keiner, finde ich schon von der Idee her...
Us against the world oder eben...
Ja.
Not.
Ja. Und so, und dann habe ich gemerkt, boah, das ist viel. Wir versuchen es noch. Mhm. Aber naja. Und
viel
dann
erklären.
Sind sehr viel erklären, sehr viel bangen, sehr viel überbrücken, sehr viel auch... Also wenn wir jetzt hier alles abschalten, ist es vorbei. Mhm. Sehr viele Angehörige, die wirklich traurig sind, weil sie merken, boah, das kann vielleicht auch nicht mehr gut gehen. Und das war mir nicht so klar bei der KÖG. Ich dachte, ach Mensch, Herz transplantieren, Mensch, das ist ja mega cool, schnipp, schnapp, schnapp. Aber nein, hat viel mit Tod zu tun in der Abteilung. Deswegen habe ich mir doch dann gedacht, vielleicht wäre doch Sport, Orthopädie besser.
Verstehe.
Sporty Spices überall und dann... sagst du, da machst du die Übung und dann haben die aber auch Bock, weil die wahrscheinlich Leistungssportler und Sportlerinnen sind und dann macht mal wer mit, weil ich würde nicht mitmachen. Ich würde sagen, komm, ich setze mich hin.
Aber ich finde das immer wieder beeindruckend, was dann da irgendwie los ist und vor allem auch, wenn man dann so mitbekommt, wann war das? Vor 1,5 Jahren mittlerweile, meine Oma begleiten dürfen. Mhm. Die ist 100 Jahre alt gewesen. Ist dann leider gestürzt und genau, dann so der Weg der Dinge dann eingeleitet worden. Und ich fand das so echt verrückt zu sehen, so wie viele Leute da natürlich irgendwie bangen in so einer Klinik wieder und was da einfach los ist und unterbesetzt natürlich, wo gäbe es irgendwas anderes. Und dann trotzdem so unglaublich liebevolle Menschen da zu sehen, gleichzeitig aber auch genau das Gegenteil mitzubekommen, ne? Völlig überforderte Menschen auch. Also ich finde das jedes Mal wieder so, dass ich gedacht habe, ne, ich glaube, ich bin schon stressresistent und so und ich glaube auch, dass ich in so Notfallsituationen gut reagiere, aber wenn das so mein Alltag wäre, ich glaube, das, ja, ich bin irgendwie dann doch dankbar, dass es da Profis für gibt.
Und trivialer ist, was wir machen.
Absolut.
Auf einer Art und Weise.
Ja, definitiv. Also ich glaube, man erlebt natürlich irgendwie so alles immer mit. Also es gibt ja von bis auch als Musiker. Und das ist auf jeden Fall echt immer wieder schön. Das meinte ich auch, glaube ich, eingangs mit dem sich so wichtig nehmen mit den Dingen. Es ist am Ende des Tages nur Musik.
Mhm. Das finde ich auch total entspannt.
Ja.
Dass du eigentlich gar nichts kaputt machen kannst, was du in anderen Berufen tatsächlich tust. Wie empfindest du, falls du darüber reden möchtest, den Tod?
Also ich empfinde ihn jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn treffe, als wahnsinnig unspektakulär und kalt.
Mhm.
Und wie verrückt es ist, so wenn Menschen gerade noch irgendwie Leben in sich hatten und man dann definitiv sofort merkt, da ist jetzt das vorbei.
Ja, da fehlt irgendwas.
Genau. Das finde ich immer wieder mega strange.
Ja, wenn du sagst, immer wieder, was ist ja, wenn, das
wenn
öfter
man,
passiert?
Ja, wenn man Menschen versterben sieht, dann finde ich das ja. Also ich habe das schon ein paar Mal erlebt und ich finde das merkwürdig. Mhm. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass ich den Tod sehr selten sehe und irgendwie er auch sehr selten in meinem Kopf rumspukt. Also es ist so, das Thema ist häufig verdrängt, was ja auch erstmal ganz schön ist, weil ich glaube, es gibt diesen Spruch, wenn man auf die Welt kommt, ist klar, das überlebt man nicht so. Mhm. Und ich glaube, das geht für uns alle, selbst für uns beiden.
Und, das bleibt noch das abzuwarten. Bleibt noch. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ja, aber ich bin da, ich möchte erstmal Fakten sehen.
Ja, ich würde. Dann schauen wir mal. Ja. In einer Welt nach postfaktischen Welt ist ja alles möglich.
Du, da werde ich gestorben sagen, hat der Jost doch recht gehabt. Ja, jetzt bin ich darüber gespannt.
Naja, und dann gibt es natürlich so diese Geschichten, ich weiß nicht, ob das so die neue Bibel quasi ist, die Geschichten von Menschen, die tot waren und dann nochmal reanimiert
wurden. Finde ich ja super spannend. Mhm. Crazy. Ist mein.
Und das ist aber doch immer sehr, sehr erhellend, oder?
Ja.
Oder hast du mal irgendwo gesehen, boah, danke, es war richtig scheiße.
Ja, ja.
Ich glaube, das habe ich nirgends so bisher gehört.
Es ist wahnsinnig kühl, es ist
ganz,
ganz
kalt, da war niemand. Da war
Petrus ist ein arroganter Sack, du kannst es dir nicht vorstellen. Die härteste Tür, da labert dich voll mit irgendwen. Also wirklich,
boah, nee.
Da habe ich auch gesagt.
Boah, nee. Ich bin so froh, wer jetzt da war. Scheiße.
Also das finde ich auch wahnsinnig spannend und ich finde, es ist wahnsinnig, also erstens finde ich es super spannend. Wenn das wahr sein sollte, ist das ja mega cool. Die ganze Dramatik, alles für umsonst. Was wir ja auch für ein Riesending um Tod machen. Ne? Wie viel Angst wir gesellschaftlich, also in jetzt der westlichen Welt, wie viel Angst wir haben, wie wir das negieren, wie wir das wegschieben, wie das auf keinen Fall, wenn ich schon höre, mein Vater ist gestorben, als ich 21 war, wie oft ich gehört habe, boah, das tut mir richtig leid. Es war ein richtiger Downer. Ich wusste, wenn ich sage, und ich bin fein damit, mein Vater ist gestorben, als ich 21 war, oh Gott, das tut mir total leid. Wie kommen wir denn jetzt auf das Thema, wo ich mir denke, boah, wie wir das alle weggeschoben haben. Und dann gibt es Native Americans, die das zelebrieren, ne? Oder die Mexikaner, wie die das zelebrieren und dass es okay ist und so. Genau, und da denkst du, das wäre auch ein Weg gewesen. Hätten wir weniger Stress, ist alles nur Sozialisation.
Und mehr Süßigkeiten.
Ja. Gut, alle 10 Jahre holen die ihre Toten aus und putzen die Skelette. Ich hasse ja Putzen, muss ich sagen, bin ich nicht so der Fan. Aber gut.
Und dann kriegst du die Knochen durcheinander.
Mensch, die Rippe. Ich habe gesagt, wir sollten Papa nummerieren. Aber nein,
gesagt,
du hast gesagt,
Oma und
ich kann
Opa
mir
nicht
das
in
merken.
Eins. Nicht in einen Kraftfremde. Wer ist denn da jetzt wieder wer?
Egal. Rein, Klappe zu.
10 Jahre Ruhe.
Darum kümmern sich.
In 10 Jahren gibt es eine KI, die kann das dann.
Joris und Aries, ciao.
Die machen das.
Ja. Jetzt erstmal Süßigkeiten. So, und deswegen finde ich die Idee, dass es etwas danach kommt, finde ich toll. Und so viele Leute, die das zusammen berichten, unabhängig voneinander, die so spooky Sachen erzählen. Ich liebe es. Und wenn jetzt jemand kommt, ja, aber das ist ja nicht wissenschaftlich. Punkt 1.
Ich glaube auch, da läuft irgendwie einfach nur die Festplatte einmal kurz leer und dann ist irgendwie so, ach, super.
Genau.
Ich glaub, wenn du es so ganz schnell zurückspulst, ich glaube, dann wird automatisch einmal alles hell. Weißt du, was ich meine? Wenn du einen Film schnell zurückspulst, dann macht es einmal und dann wirkt man erstmal, ach toll.
Och.
Aber weißt du, so ist das. Ich glaube, wir haben jetzt eine Woche lang Zeit, um drüber nachzudenken.
Und das mal sacken zu lassen.
Und dann werden wir sehen.
Uns wiedersehen.
Ich freue mich sehr drauf.
Na, wie war's? Das war sehr nett. Ich liebe ja seine Stimme. Und ich merke, wenn man so, wie fast so ein Date, so ein Freundschaftsdate, macht was mit mir. Eine schöne Stimme macht was mit mir. Und ich mag, wie er sehr leidenschaftlich über die Dinge redet, die er tut. Und das finde ich sehr bewundernswert und interessant an Leuten. Das führt dazu, dass ich den sehr interessant finde, diesen Menschen. Wie hieß er doch mal? Joris? Mag ich gern.
Total schön. Ari ist unglaublich sympathisch für mich. Sie hat eine ganz tolle Ausstrahlung. Also ich finde, dass man einfach ihr ansieht, dass sie ein herzensguter Mensch ist. Und das finde ich total, ich bin da sehr erleichtert gerade. Nicht, dass ich irgendwie, wenn ich sie gegoogelt habe, gedacht, oh, das ist wieder schwierig, gar nicht, sondern ich kannte sie einfach noch nicht so. Und ich kannte natürlich ihre Arbeit zum Teil, aber ich kannte sie nicht. Und ich fühle mich dann auch oft so ein bisschen fehl am Platz, weil ich immer denke, ich bin ja nur Musiker und wie soll ich jetzt hier so ein Gespräch irgendwie füllen? Und umso dankbarer bin ich gerade, dass sie irgendwie so eine tolle Initiative hat und es macht einfach Spaß. Es ist jetzt schon wie ein gutes Gespräch für mich zumindest.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Kennt jemand den Song von euch?
Das, was wir hier hören, sind mehr als 22.000 Menschen, die dem Künstler zujubeln, der diesen Song zu dem Zeitpunkt schon vor 16 Jahren geschrieben hat. Clouseau. Ein Song, der die Generationen überdauert. Gewinner.
Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren.
Aber nicht nur der Song Gewinner wird bis heute von Tausenden von Menschen mitgesungen. Auch Chicago, Barfuß oder seine Neuauflage von Cello von und mit Udo Lindenberg.
Du spielst Cello in jedem Saal unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend.
Und im Sommer 2024, also zu dem Zeitpunkt, als Clouseau das Konzert auf der Waldbühne in Berlin vor 22.000 Menschen spielt, steht er schon seit fast 30 Jahren auf der Bühne. Eine verdammt lange Zeit.
Crazy, gibt's so viel zu erzählen.
Und das macht Clouseau in der aktuellen Staffel 1Live Ikonen. Das ist der Podcast, der große deutsche Musikgeschichten erzählt. Von Stars, die wir alle irgendwie kennen, aber hier erst so richtig kennenlernen. Denn hier erklären sie selbst, wie und warum sie wurden, was sie heute sind. Der Weg zum Popstar war lange nicht so einfach und glatt, wie das alles klingt. Clouseau wächst in Erfurt auf, in Zeiten der DDR.
Aber als Kind hatte ich übelste Sehnsucht, gesehen zu werden. Ich hatte zu viel Energie und auf dem Tisch tanzen ist kein Problem gewesen. So, und dann kriegt man in der Klasse so seine Rolle weg. Dann war ich eher so der Klassenclown meets, ich sag Dinge, die alle sehen und sich nicht trauen. Und kriegt dafür vielleicht Ärger, aber eben auch Applaus.
Allerdings nicht von den Lehrern. Clouseau ist zu auffällig, zu laut und wird für ein paar Wochen in eine Kinderpsychiatrie geschickt. Und dieses Gefühl, nicht richtig reinzupassen, unverstanden zu sein, das taucht in seiner Karriere immer wieder auf. Hip-Hop ist zwar sein erstes musikalisches Zuhause, doch er will singen und das hat in den 90ern in dem Genre keinen Platz.
Ich wusste, dass ich ein Newcomer bin, den eigentlich noch keiner kennt und meine Platte immer falsch im Regal einsortiert ist. Die war immer bei Rap, aber ich war da ja gar nicht mehr. Ich habe die dann teilweise im Saturn bei Popmusik einsortiert, rausgenommen die CDs und dann selber da reingetan, wenn ich mal zu Besuch war.
Heute wissen wir, er muss sich nicht in ein Regal einsortieren. Er hat sein eigenes Genre geschaffen und wird dafür innerhalb der Popkultur sehr geliebt und geschätzt, wie hier Autor Benjamin von Stuckrad-Barre, Sängerin Lotte und Udo Lindenberg erzählen.
Für mich ist der ein Genie. Der schreibt die ganze Zeit das eine Lied, das Clouseau-Lied.
Das ist so Clüsen-Essenz. Das ist so die Chords, die er da nutzt und die Melodien. Das macht kein anderer so.
Und er hat ja einen Riesenerfolg. Und ist auch dabei, so ganz groß und ganz breit zu etablieren für eine Riesenmasse von Menschen. Oder?
Alles scheint perfekt. Doch auf dem absoluten Höhepunkt, also dem Peak seiner Karriere, trifft Clouseau eine Entscheidung, die weitreichende Folgen hat. Er trennt sich von allem und jedem, um dann nochmal neu anzufangen.
Neuanfang!
1Live-Ikonen mit Clouseau. Die ersten beiden Folgen findet ihr ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.